Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole, in dieser Folge soll es um den Smoot-Hawley Tariff Act gehen. Dieses Zollgesetz aus dem Jahr 1930 ist für uns heute besonders wichtig. Donald Trumps Zollpolitik, der im Westen um sich greifende Protektionismus und der Wunsch nach einer Stärkung der heimischen Industrie sind keine neuen Phänomene. Blicken wir also in die USA.
Genau, denn auf dieses Smoot-Hawley-Zollgesetz wird gegenwärtig häufiger Bezug genommen. Dieses Gesetz wurde benannt nach dem Senator Reed Smoot aus Utah und nach Willis C. Hawley, einem Mitglied des Repräsentantenhauses. Und wir werden uns heute mal anschauen, sind diese Parallelen, die da oftmals gezogen werden, diese historischen Parallelen, sind die eigentlich berechtigt oder trüben die nicht eher den Blick? Also helfen die wirklich zu verstehen, was Donald Trump jetzt gerade macht? Oder ist es nicht eher so, dass es doch einer sehr, sehr anderen Logik folgt? Das wollen wir heute uns anschauen. Wir werden sehen, dass dieses Gesetz die Weltwirtschaftskrise, wenn nicht auslöste, dann doch zumindest erheblich verstärkte. Und die Angst vor einer solchen Entwicklung, die ist auch heute berechtigt, wenngleich man die Situation nicht einfach gleichsetzen kann.
Zunächst aber wollen wir auf unsere Zusatzinhalte hinweisen. Da gibt es die Speak Easy Bar. Dort beantworten wir ausführlich Fragen aus dem Publikum. Und wir sprechen einmal im Monat über Literatur, über Klassiker und deren ökonomischen Gehalt. Wir wollen dabei auch immer ein bisschen schauen, wie sind diese Texte gebaut, was verraten sie uns über die Gesellschaft, welches Weltbild steckt dahinter. Und in der nächsten Ausgabe, die am Wochenende erscheint, sprechen wir über ein Buch, das irrsinnig berühmt ist, nämlich 1984 von George Orwell. Und wir werden auch ein paar Worte verlieren zu dem Vorwort von Robert Habeck. Nämlich gab es eine Übersetzung vor einiger Zeit, zu der Robert Habeck dann noch ein Vorwort geliefert hat. George Orwell werden wir also kritisch unter die Lupe nehmen. Aber Ole, verrate du doch mal kurz, wie kann man diese Zusatzinhalte hören, wenn man noch nicht dabei ist?
Ja, das ist eigentlich sehr einfach. Man kann online Abos abschließen bei Steady, bei Patreon und bei Apple Podcasts. Dann hat man nicht nur Zugriff auf die Folgen, die jetzt kommen, sondern auch schon auf alle, die bereits in der Vergangenheit erschienen sind. Man kann die dann auch einfach, also wenn man bei Steady und Patreon quasi das abonniert, kann man dann auch einfach einen eigenen Podcast-Feed bekommen und das dann in der jeweiligen Podcast-App, mit der man bevorzugt hört, hören. Und bei Apple ist es ja sowieso dann schon in der App. Ist es also eigentlich alles sehr einfach und wir sind dankbar über alle, die das tun, weil das uns natürlich hilft, hier diese konventionellen Folgen wie immer kostenlos auch in Zukunft anzubieten.
Sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat wurde das Smoot-Hawley-Zollgesetz von einer großen Mehrheit verabschiedet. Diese Mehrheit war republikanisch, es gab auch ein paar demokratische Stimmen, aber dass die Republikaner für Zölle sind, ist nichts Neues, darauf kommen wir noch zu sprechen. Es gab jedoch auch gleich vehemente Gegner. Industrielle nämlich meldeten sich zu Wort, allen voran Henry Ford. Er sprach von einer ökonomischen Dummheit. Und wir sehen ja jetzt auch gerade in Bezug auf Trumps Zollpolitik, dass viele Industrielle darüber nicht besonders glücklich sind. Manche sagen es nur hinter vorgehaltener Hand. Aber auch Elon Musk scheint ja niemand zu sein, der jetzt sich freut über das Ende des Freihandels, da er ja doch auch seine Autos in die Welt verkaufen will und von Import und Export abhängig ist. Jedenfalls war dieses Zollgesetz dann doch relativ wirksam, beziehungsweise, ja, wir müssen gleich sehen, in welchen größeren Zusammenhang wir diese Zahlen einordnen müssen. Die Importe der USA sanken zwischen 1929 und 1933 um 66%. Wir erwähnen hier auch schon das Jahr 1929, weil natürlich dieses Zollgesetz nicht von einem auf den anderen Tag kam, sondern man hatte insgesamt ja fast anderthalb Jahre diskutiert und und hat das auch schon der Welt angedroht, sage ich mal, wie wir das ja auch immer wieder erleben, dass natürlich schon sehr viel früher dann die Märkte reagieren. Und auch die amerikanischen Exporte gingen in diesem Zeitraum 29 bis 33 um 61% zurück. Europa konnte kaum mehr als ein Viertel des ursprünglichen Exportvolumens in die USA mehr liefern.
Ja, wie viel davon nun an diesen Zöllen liegt und wie viel davon daran hängt, dass wir halt auch mit die größte Weltwirtschaftskrise überhaupt hatten, das werden wir später nochmal versuchen näher zu beziffern. Wir können jedenfalls festhalten, dass dieses Gesetz so eine Art Kettenreaktion auslöste, weil andere Länder nun ihrerseits Zölle erhoben, um bei diesen protektionistischen Kräftemessen mitzutun. Schon zuvor gab es protektionistische Politiken und schon zuvor gab es natürlich ordentliche Zölle. Ja, also wir haben da generell ein Hochzollzeitalter, über das wir sprechen, im Vergleich zu heute. Da waren zum Beispiel Italien und Frankreich, die auf Autos aus den USA Zölle erhoben. Charles Kindleberger, ein sehr berühmter Ökonom des 20. Jahrhunderts, der schreibt: Aber als der Smoot-Hawley-Tariff im März 1930 den Senat durchlief, im April die Ausschussberatungen verließ, verabschiedet und durch die Unterschrift des Präsidenten Herbert Hoover am 17. Juni 1930 gesetzt wurde, löste er eine Welle von Retorsionsmaßnahmen aus. Spanien, die Schweiz, Mexiko, Frankreich, Australien, Italien, Neuseeland und viele weitere reagierten und nicht zuletzt Kanada. Und Kanada war damals noch der wichtigste Handelspartner für die USA, was natürlich Sinn ergibt. Das ist ein riesiges Land und das ist noch dazu direkt nebenan. Von daher, ja, in der Zeit, wo noch gar nicht so viel globaler Handel war und nicht gar nicht so viel Volumen wie heute, ergibt es Sinn, dass der nächste Nachbar, der wahrscheinlich auch damals schon einiges zu bieten hatte, dass der ein wichtiger Partner war.
Ja, und auch heute rumort es ja doch kräftig zwischen den USA und Kanada. Josef Schumpeter, der uns ja ein Begriff ist, die schöpferische Zerstörung ist ein Begriff, der hat das auch kritisch gesehen und sagte aber auch, naja, die Zölle, die sind so das Hausmittel der Republikaner. Also wann immer die Republikaner nicht mehr so genau weiter wissen politisch, dann denken sie, Zölle wären doch was. Und tatsächlich hat das eine lange Geschichte, geht zurück in die 1850er Jahre. Da riefen schon Republikaner nach Schutzzöllen und erst nach dem Zweiten Weltkrieg dann verabschieden sich die Republikaner auch immer mehr von diesen Zöllen, nicht durch die Bank, aber doch im Ganzen und werden dann Verfechter des Freihandels, zumindest noch vor den Demokraten, die das dann aber weiterführen mit Bill Clinton. 2010 dann auch lag der Zoll für zollpflichtige Güter im Durchschnitt bei nur noch 5%. Also man sieht dann, es ging immer darum, Zölle zu senken. Das ist ja auch etwas, was der Sicherheitsadvisor von Joe Biden kritisiert hat. Wir haben die ganze Zeit Handelspolitik betrieben, um Zölle zu senken. Es ging um nichts mehr anderes, hat er vor 2 Jahren im Vortrag beklagt. Und ja, da können wir mal sehen, dass das also eine allgemeine Entwicklung war. Und jetzt muss man sich aber fragen, na, wie kam es denn jetzt konkret zu diesem Smoot-Hawley-Act? Nun, der schon erwähnte US-Präsident Herbert Hoover wollte irgendwie den amerikanischen Farmern helfen. Und es gab nun Hawley und Smoot und es gab auch andere Stimmen, die sagten, ja, wir müssen etwas tun. Es gibt eine unglaubliche Überproduktion bei den Agrargütern und das liegt vor allem daran, dass man diese billig importiert und das sorgt dafür, dass die Preise kaputt gemacht werden. Wir müssen dagegen ankämpfen, zumal ja jeder vierte Amerikaner in den 20er Jahren in der Landwirtschaft arbeitete.
Und man wollte also dieses weltweite Überangebot von Agrarprodukten, das dann ja auch die Preise in den USA verfallen ließ, von den USA fernhalten. Nun kann man erstmal sagen, das ist ja kein unkonventioneller Gedanke und das ist jetzt auch erstmal kein verrückter Gedanke. Also man kann den kritisieren. Aber es ist ja erstmal ein relativ konventioneller Gedanke, dass man sagt, naja, wenn man der Meinung ist, den eigenen Landwirten geht's irgendwie zu schlecht, dann sagt man, man schützt die durch Schutzzölle. Na, man kann natürlich auch einen anderen Weg gehen. Man kann einfach sagen, naja, dann importieren wir das Zeug billig von woanders und dann müssen die Landwirte sich halt eine andere Arbeit suchen und was anderes machen. Aber das will man ja meistens auch nicht als Staat, weil man ja quasi sagt, man will eine bestimmte Souveränität in Lebensmittelfragen haben. damit man nicht vom Weltmarkt abhängig ist. So, weil
ansonsten, mir fällt gerade noch was anderes ein, eine andere Möglichkeit, die EU macht. Wir subventionieren Agrargüter so sehr sogar, dass wir sie plötzlich wieder exportieren können. Das ist ja auch eine Möglichkeit, ja.
Es stimmt, das ist die umgekehrte Extremform. Aber das ist jetzt erstmal so, kann man verschiedene Überlegungen haben, dass er zum Beispiel sagt, ja, dieser Sektor ist so wichtig, den können wir jetzt nicht einfach mal, da können wir nicht einfach nur importieren und auf fremde Staaten angewiesen sein. Warum auch immer man das macht, es ist erstmal eine Überlegung, die in dieser Staatenkonkurrenz Sinn ergibt. So. Und wäre all das als Gesetz nur zum Schutze der Landwirtschaft durchgesetzt worden, dann hätte das die Weltwirtschaft wahrscheinlich auch noch verschmerzen können. So war es dann aber nicht. Florian Pressler beschreibt in seinem Buch Die erste Wirtschaftskrise das eigentliche Problem. Doch unglücklicherweise folgte die Zollgesetzgebung im amerikanischen Kongress ihren eigenen Gesetzen. Denn wollte ein Abgeordneter einen Schutzzoll für ein Produkt durchsetzen, das für seinen Wahlkreis wichtig war, so brauchte er Verbündete. Die einfachste Möglichkeit, Verbündete zu gewinnen, war die Schutzzollforderungen des Abgeordneten aus dem Nachbarwahlkreis für ein Produkt, das in dessen Wahlkreis große wirtschaftliche Bedeutung besaß, ebenfalls zu unterstützen. So kam eine als Logrolling bezeichnete Dynamik in Gang, in der Schutzzollforderungen auf immer neue Produkte ausgeweitet und immer weiter in die Höhe getrieben wurden. Ja, also Logrolling heißt so, dass man quasi Baumstämme hat und die losrollt und quasi immer mehr davon ins Rollen kommen und das eine immer unglücklichere Kettenreaktion nach sich zieht.
Ja, plötzlich gab es auf alles Zölle, jeder hatte noch eine Idee, aber ich habe da hier die und die Wirtschaftszweige, die möchten auch gerne Zölle haben, gut, packen wir das auch noch mit in diesen Act und so wurden dann alle Partikularinteressen befriedigt und plötzlich hatte man ein riesen Zollpaket. Das ist eine völlig andere Dynamik als das, was wir jetzt gerade ja unter Trump erleben. Das von Trump ist ja zentral gesteuert. Sicherlich gibt es ja auch ein paar Partikularinteressen, die er direkt befriedigen will. Aber er ist derjenige, der ja aus Washington heraus einfach ansagen will, auf welche Produkte jetzt Zölle kommen. Oder er macht dann auch im großen Bogen einfach, dass er sagt, 50% alles, was aus China kommt oder so. Also er versucht dann tatsächlich hier zentral alles zu steuern. Das war damals anders. Da haben sich ganz viele Partikularinteressen zusammengetan und verbanden sich dann zu diesem Smoot-Hawley-Act. Damals, wie heute, gibt es ein Kopfschütteln aus der Wissenschaft. Damals protestierten einem Schreiben 1028 Wissenschaftler aus der Wirtschaftswissenschaft gegen dieses Zollgesetz. Die Industriellen haben wir schon erwähnt, aber wir können natürlich auch uns fragen, ob die Wirtschaftswissenschaftler, die sagen ja, das ist doch alles gar nicht rentabel und volkswirtschaftlich nicht sinnvoll, da können wir natürlich später nochmal fragen, ob die etwas übersehen, denn jemand wie Branko Milanovic, um das schon mal vorwegzunehmen, ist da anderer Ansicht und sagt, naja, die sind in ihren klassischen Lehren verhaftet und können manches dadurch nicht erkennen.
Nun ist die Frage, ob denn nicht wenigstens die Pharma von diesen Zöllen profitiert haben. Und da können wir im Nachhinein sagen, nein, es stellte sich heraus, dass die Pharma entscheidend zur Überproduktion von Gütern beigetragen hatten, denn trotz geringerer Einfuhren aus dem Ausland wurde immer noch zu viel Weizen, Mais, Baumwolle und Schweinefleisch produziert und der Preisverfall konnte nicht einfach gestoppt werden und die USA sorgten selbst mit für diese Überproduktion. Heute haben wir es mit einer anderen Situation zu tun. Die USA produzieren und exportieren wenig, weil sie mittlerweile ja über die Weltwährung Dollar verfügen und damit überall günstig einkaufen gehen können. Das war damals auch anders. Da war es ja so, dass man eine Hegemonie des britischen Pfund hatte. Ja, dass also der US-Dollar überhaupt nicht die Leitwährung in der Welt war, dass noch dazu sehr viele Staaten dieser Welt auch noch dazu einen Goldstandard hatten. Ja, der wurde dann während der Weltwirtschaftskrise in vielen Ländern abgeschafft, aber am Anfang war der ja auch noch da. Das heißt, diese Möglichkeit, einfach Dollars drucken und auf den Reichtum vom Rest der Welt zuzugreifen, was die USA heute machen können, ging damals noch nicht. Und auch sonst war die Situation sehr anders. Man war eigentlich in so einer Übergangssituation. Also man merkte langsam, dass dieser Pfundstandard ins Wanken kam. Aber so richtig beerdigt war der erst mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Aber schon in der Zwischenkriegszeit war es so, dass ein sehr großer Teil der europäischen Staaten in den USA verschuldet war. Also zum Beispiel Deutschland hatte große Schulden, Frankreich hatte große Schulden und man hat dann eigentlich so ein großes Schuldenkarussell gehabt, dass man quasi gesagt hat, ja, Deutschland muss seine Reparationszahlungen leisten an Frankreich, Frankreich kann dann seine Kriegsschulden aus dem Ersten Weltkrieg in den USA begleichen und so weiter. So, also man hatte ein extrem unübersichtliches Wirtschaftsgeflecht in der ganzen Welt, was welcher Staat wo Schulden hatte etc. Es war sehr anders nochmal geartet als heute. Und dieses Dilemma, dass die USA einerseits ihre Schulden zurückgezahlt bekommen wollten in den 30er Jahren, andererseits aber auch Zölle erheben wollten und eine florierende Weltwirtschaft und so weiter, also dass man da ganz viele Dinge zusammen haben wollte, die eigentlich gar nicht zusammen gingen, das hat Franklin D. Roosevelt bei einem Wahlkampfauftritt 1932 wie folgt auf den Punkt gebracht. Er hatte einen Dialog aufgeführt oder aufführen lassen zwischen dem Mädchen
Alice. Er hat den vorgelesen, so er hat das so, ah, ja. so im Wechsel vorgelesen. Also er wollte damit etwas besonders deutlich machen. Also wir werden diesen Dialog ja gleich lesen. Ja. Und dann kann man sich mal fragen, ob man das heute noch einem Wahlkampfpublikum zutrauen könnte. Denn das ist ja doch recht voraussetzungsreich, würde ich dann sagen. Also das ist ja schon ein Publikum, wo noch davon ausgegangen wird, dass so volkswirtschaftliche Lehren und in Handelsbilanzen gedacht werden kann.
Ja, und die Fragen, die naiven, aber richtigen Fragen, stellt hier das Mädchen Alice und Antworten tut der sympathische Humpty Dumpty, gemeint war President Hoover. Und wir können das ja einfach mal vorlesen. Ich spiele jetzt mal Alice und du, Wolfgang, gibst mir kluge Antworten.
Ich bin Humpty Dumpty.
Humpty Dumpty, genau. Gut. Herr Humpty Dumpty, werden das Drucken und der Verkauf von mehr Aktien und Anleihen, der Bau neuer Fabriken und die Steigerung der Effizienz nicht mehr Güter produzieren, als wir kaufen können?
Nein, Alice, je mehr wir produzieren, desto mehr können wir kaufen.
Was ist, wenn wir einen Überschuss produzieren?
Oh, den können wir an ausländische Verbraucher verkaufen.
Wie sollen die Ausländer dafür bezahlen?
Na, wir leihen ihnen das Geld.
Ich verstehe, sie kaufen unseren Überschuss mit unserem Geld. Natürlich werden diese Ausländer uns das Geld zurückzahlen, indem sie uns ihre Waren verkaufen.
Oh nein, überhaupt nicht. Wir errichten eine hohe Mauer, die wir Zoll nennen.
Und wie werden die Ausländer diese Kredite zurückzahlen?
Das ist ganz einfach. Hast du jemals von einem Moratorium gehört?
Und mit diesem Dialog wollte Roosevelt Folgendes deutlich machen. Die USA produzieren zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte mehr, als sie selbst verbrauchen, müssen also Waren ins Ausland verkaufen. Sie wünschen sich eine belebte Weltwirtschaft. Gleichzeitig wollen sie, dass die Europäer ihre Schulden in Amerika zurückzahlen. Was relativ schwierig ist, ja. Also einerseits sollen die die Schulden zurückzahlen, andererseits sollen die mit demselben Geld aber auch noch die Waren aufkaufen und das, obwohl die selbst in der Krise sind. Wenn aber durch die hohen Zölle die Exporte rapide zurückgehen, können die Europäer weniger an die USA verkaufen, ja, also nicht nur die USA verkaufen dann weniger nach Europa, weil dann ja auch es umgekehrt Zölle gibt von Europa gegen die USA, aber es ist ja auch so, die Europäer können weniger nach Amerika verkaufen, folglich weniger Dollars verdienen und somit weniger Dollars an die Amerikaner zurückzahlen. Also es ergibt alles überhaupt keinen Sinn und dann sollen irgendwie Moratorien dafür sorgen, dass die Zahlungen aufgeschoben werden, was aber das Problem überhaupt nicht löst.
Ja. Aber das Moratorium scheint ja jetzt auch so ein Modus Vivendi zu sein. Trump ruft immer irgendwas aus und dann gibt's aber nochmal 90 Tage oder 30 Tage, je nachdem, wie er gerade gelaunt ist und so reagieren dann auch die Börsen. Ja, dieses Dilemma, das hier deutlich wird, ist irgendwie klar. Wenn man am Ende Zölle auf 20.000 importierte Waren errichtet hat und der Welthandel um 60% zurückgeht, dann hilft das jetzt auch nicht Amerika. Vor allem hilft es jetzt nicht bei der Schulden zurückzahlen, wenn die Europäer gar nicht mehr an Dollars kommen. Die können ja gar nichts mehr an die USA verkaufen, weil das alles so teuer geworden ist. Jetzt kann man sagen, aha, Der Smoot-Hawley Act ist also Schultern der großen Depression. Und das ist tatsächlich nicht so, dass man das jetzt monokausal begründen kann. Der Ökonom Douglas A. Irwin hat schon vor vielen Jahren in einem Paper da verschiedene Rechnungen angestellt und sagt, ja, also diese Einfuhrzölle hatten sich dann durchschnittlich um 20% erhöht. Also es waren ja eh schon Zölle meist da. Und damit stiegen dann auch die Einfuhrpreise von so um die 5 oder 6%. Und Punkte das dann. Hat auch Punkte. Und das hat dann aber auch die das Importvolumen natürlich reduziert, ja, um 4 bis 8%. Und das klingt ja erstmal gar nicht so viel, dass man jetzt sagen kann, naja, aber wo ist denn da die große Depression? Irving sagt dann, die Hauptwirkung des Zolls ergab sich jedoch aus der Kombination von spezifischen Zöllen und der Preisdeflation der frühen 1930er Jahre, die den effektiven Zollsatz um mindestens weitere 30% ansteigen ließ. Dazu muss man wissen, dass im Smoot-Hawley Act für viele Importgüter Dollarbeträge für die jeweiligen Einfuhrmengen festgeschrieben waren. Das heißt, es ging also um Zölle auf die Einheiten. Ja, das sind spezifische Zölle. Das heißt, man muss einen festen Geldbetrag pro importierte Einheit bezahlen. Nehmen wir an, der Smoot-Hawley Act legt für den Import von Weizen einen Zoll fest von 30 Cent pro Bushel. Also das ist ja diese Maßeinheit für Getreide. Man würde jetzt, glaube ich, im Deutschen Scheffel sagen, ja, also 30 Cent pro Bushel. Wenn ein Importeur jetzt 1000 Einheiten Weizen einführt, muss er ja 1000 mal 30 Cent, also $300 Zoll bezahlen. Unabhängig davon, wie teuer der Weizen gerade am Markt ist. Das bedeutet, in einer deflationären Umgebung sind die Preise ja insgesamt niedriger, so dass also ein nominell gleichbleibender Zollsatz von 30 Cent zu einer real höheren Belastung pro importiertem Gut führt. Und genau diese Kombination aus Deflation und spezifischem Zoll hat natürlich das Drama verstärkt.
Genau. Also ich meine, man kann das ja relativ einfach durchgehen. Also das Problem ist ja, wenn man jetzt sagen würde, man hätte einen relativen Zoll. Also man sagt, es gibt zum Beispiel immer 10% auf den Preis wird einfach genommen und sagen wir, der Preis halbiert sich von einem Bushel Weizen, dann halbiert sich auch die Summe, die man an Zoll entrichten muss dafür. So. Wenn aber der Zoll immer gleich bleibt, weil man nicht prozentual das macht, sondern einfach sagt, jeder Bushel bedeutet so und so viel Cent muss man dann am Ende zahlen als Importeur, dann heißt das natürlich, dass bei sinkenden Preisen der Anteil des Zolls am Endpreis immer größer wird. Und das Problem damals war ja, es sind ja nicht nur die Preise gesunken, sondern auch die Löhne. Das heißt also, die ganze Zeit, also man hat zwar einen sinkenden Lohn und einen sinkenden Preis, aber einen nominal gleich hohen Zoll auf das Ganze. Und das ist dann natürlich eine schlechte Kombination. So, und deshalb hat es dann einen riesen Effekt gehabt. Irving erklärt außerdem, die kombinierten Auswirkungen von Smoot-Hawley und dem anschließenden Anstieg des effektiven Zollsatzes führten zu einem Rückgang der Importe um schätzungsweise 12-20%. Nimmt man die tatsächliche Entwicklung der Einfuhrpreise und des Einkommens als gegeben an, so ist der Smoot-Hawley-Zoll allein für etwa 7% und der höhere effektive Zollsatz, also Smoot-Hawley plus Deflation, für etwa 22% des 40-prozentigen Rückgangs des US-Importvolumens in den beiden Jahren nach der Einführung von Smoot-Hawley verantwortlich. Jedoch haben die Importe nur 4% am Nationaleinkommen ausgemacht und für die gesamte Konjunktur waren sie also nicht besonders ausschlaggebend, aber die Kombination aus Depression, Arbeitslosigkeit und Protektionismus weltweit sorgte für die große Krise.
Ja, und im Wahlkampf von 1932 sprach sich Roosevelt gegen die Zölle aus und betrachtete sie dann gerne auch als die Hauptursache für die Depression. Klar, es ist Wahlkampf, da gelten andere Regeln. Jedenfalls wurde dann 1934 unter Roosevelt der Reciprocal Trade Agreements Act beschlossen, mit dem jedoch keineswegs jetzt die Zölle alle aufgehoben wurden. Ja, mit dem Act konnte der Präsident bilaterale Handelsabkommen aushandeln und Zölle senken, ohne den Kongress vorher fragen zu müssen. Und der Präsident hatte die Möglichkeit, Zölle um bis zu 50% anzuheben oder zu senken, je nachdem, wie man dann verhandelte. Und das war tatsächlich ein Novum, weil es dem Präsidenten mehr Macht verlieh. Denn laut Verfassung obliegt es eigentlich dem Kongress, den internationalen Handel zu regeln und zu regulieren. Das hatte aber stets auch den großen Nachteil, dass die Abgeordneten jeweils ihre persönlichen Wahlkreisinteressen verfolgten und dabei oft nicht die gesamte Volkswirtschaft im Sinn hatten. Das hat man dann mit diesem Act geändert. Und nach führte Roosevelts Politik dann auch tatsächlich zu einem Abbau von Zöllen. Das endete dann jedoch bald natürlich dann wieder mit Deutschland und Japan, die so eine Herauslösung aus dem Weltmarkt anstrebten, ja von Autarkie schwärmten, und damit war es dann eigentlich vorüber mit diesem generellen Zollabbau, und das wird dann erst wieder, also eigentlich auch Roosevelts Ideen, werden dann erst wieder nach dem Zweiten Weltkrieg aufgegriffen und fortgesetzt.
Florian Pressler schreibt, grundsätzlich glaubte Roosevelt an den Freihandel und den Abbau von Zollbarrieren. Doch getreu seines Mottos, den ersten Schritt vor dem zweiten zu tun, favorisierte er zunächst eine Wiederbelebung der amerikanischen Wirtschaft in Abschottung vom Weltmarkt und behielt die hohen Schutzzölle der Hoover-Jahre bei. Erst wenn der nationale Notstand überwunden war, so glaubte er, könne man sich an die Wiederbelebung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen machen. Auch in diesem Fall nahm er negative Auswirkungen seiner Politik auf den Rest der Welt bewusst in Kauf. Ja, das behalten wir mal im Hinterkopf. Also wenn wir immer nur über die Weltwirtschaft im Sinne so einer neoklassischen Gleichgewichtstheorie nachdenken, dann übersehen wir das jeweilige nationale Interesse. Und es ist ja keineswegs so, dass Regierungen unbedingt das tun, was der Weltwirtschaft insgesamt gut tut. Ja, oftmals stellen sie sogar den Erfolg der eigenen Volkswirtschaft zurück, um andere Ziele zu erreichen.
In den 1980er Jahren äußerte sich auch ein alter Bekannter, Milton Friedman, nämlich zu dem historischen Zollgesetz. Nicht zuletzt auch deshalb, weil Republikaner in Bezug auf Japan über eine Neuauflage dieser Zollpolitik nachdachten. Wir wissen ja, Japan galt als die Volkswirtschaft, die möglicherweise bald auf Platz 1 sein könnte. In den USA hatte man regelrecht Panik vor Japan, und das ist sicherlich auch ein bisschen mit der Stimmung vergleichbar, wie das heute mit China ist, aber sicherlich ist das heute eine andere Situation, da wir es mit einer viel größeren Volkswirtschaft dann eben noch zu tun haben bei China. Und das ist übrigens ja auch die Phase in den 80er Jahren, als Trump die Zölle lieben lernt. Ja, er bezieht sich auch immer wieder auf die Zeit. Er knüpft direkt an diese republikanische Denkweise der 80er Jahre an. Und erst die Demokraten unter Bill Clinton werden ja noch stärker dann auf Freihandel setzen. Milton Friedman mischt sich aber auch ein, und er schreibt dann in einem Artikel Folgendes. Der Smoot-Hawley-Tariff-Act ist zum Symbol für Protektionismus in seiner extremsten Form geworden. Er wird sowohl für den Börsencrash von 1929 als auch für die darauffolgende Weltwirtschaftskrise verantwortlich gemacht. Meiner Meinung nach wird ihm damit zu viel Ehre zuteil. Allerdings hat er den amerikanischen Verbrauchern hohe Kosten auferlegt, die Weltwirtschaftskrise verschärft und weltweit ein Jahrzehnt der Beggar-Day-Neighbor-Politik eingeläutet. Das ist interessant, dass er Letzteres erwähnt. Wir haben darüber ja schon gesprochen, auch in Bezug auf Branko Milanovic, der sagte, was die USA oder was der Westen jetzt mit China vorhat, ist eigentlich eine Beggar-Day-Neighbor-Politik. Das heißt, man schmälert zwar auch das eigene Salär, man schrumpft ein bisschen, weil man muss die eigene Volkswirtschaft oder schadet ihr, in der Hoffnung aber, dass es dem Nachbarn noch schlechter geht, dass man den Nachbarn zum Bettler machen kann. Friedman warnte in den 80er Jahren vor einem solchen Protektionismus, und ich würde mal tippen, er würde das heute wohl wieder tun.
Jetzt haben wir schon ein paar Differenzen erwähnt zwischen damals und heute, zwischen Smoot-Hawley und Trump. Wir müssen auch erklären, die USA sind heute weniger wichtig für die Weltwirtschaft, als das 1930 der Fall war, zumindest was den Anteil der USA an der Weltwirtschaft angeht. Also die USA haben natürlich das globale Währungsmonopol, sie verfügen über den US-Dollar, die gesamten globalen Finanzmärkte bauen auf dem US-Dollar auf und auf amerikanischen Wertpapieren. Aber wenn wir uns jetzt die Frage stellen, wie hoch ist der Anteil der USA an der gesamten Weltwirtschaft, dann sind es gerade mal 25%. Das vergisst man oft, weil man immer auf die Börsenwerte blickt und da sieht man, ah, wow, die USA haben knapp die Hälfte der globalen Marktkapitalisierung, was Börsenwerte angeht, aber de facto haben sie in Anführungszeichen nur noch 25%. Das waren in den 1930er Jahren immerhin noch 35%. Also ist deutlich weniger als damals. Und China hat mittlerweile 18% als zweitgrößte Wirtschaftsmacht. Das heißt, wir sehen hier einen ganz klaren Trend.
Wo stehen wir also heute? Was wir erlebt haben, ist, dass Trump offenbar nicht mehr derjenige ist, der sagt, ich mache das, was gut für die Konsumenten ist. Das war ja so der Trump der ersten Amtszeit, der auch noch als plötzlich dieser Corona-Schock war und die Gas- und Ölpreise, also die Ölpreise vor allem erst runtergingen, weil ja dann man sagte, jetzt liegt alles lahm und er sagte einfach nur, das ist doch gut für die Konsumenten, wenn die billig tanken können. Jetzt erleben wir einen anderen Trump, nämlich einen,
der sagt... Ja gut, das sagt er aber immer noch, ne? Also der sagt ja tatsächlich immer noch, die Amerikaner werden im Portemonnaie spüren, dass sie billig tanken können.
Drill Baby Drill. Aber das ist auch das Einzige dann.
Genau.
Aber bei den Waren ist es ja nicht mehr so, denn natürlich ist es so, dass ganz viele Waren, die so in den amerikanischen Wohnzimmern und Kinderzimmern stehen, aus China und anderen Ländern importiert werden. Und er hat ja jetzt in mehreren Interviews gesagt, Zitat, vielleicht haben die Kinder dann eben zwei Puppen statt 30. Und vielleicht kosten diese zwei Puppen ein paar Dollar mehr als sonst. Und das ist ja interessant, ja. Also das ist ja schon fast Degrowth mit Ulrike Herrmann, was Trump hier äußert. Und man sieht ja auch, wie er auf die amerikanischen Unternehmen zu sprechen ist, wenn sie sich nicht seinen Vorstellungen unterwerfen. Also da ist zum Beispiel Yinon Kreis, der CEO von Mattel, also dem Konzern von Barbie. Und der hat schon gesagt, wir werden nicht die Produktion nach Amerika jetzt wieder verlagern. Und da sagte Trump dann gleich, lassen Sie ihn gehen und wir werden 100% Zölle auf seine Spielzeuge erheben und er wird kein einziges Spielzeug in den Vereinigten Staaten verkaufen und das ist der größte Markt für Mattel. Und da hat er auch recht, also Mattel macht die Hälfte des Umsatzes in den USA. Oder eine Äußerung auf Social Truth. Apple ist ja das wichtigste amerikanische Unternehmen. Da schreibt er öffentlich, ich habe Tim Cook von Apple schon vor langer Zeit darüber informiert, dass ich erwarte, dass ihre iPhones, die in den Vereinigten Staaten von Amerika verkauft werden, in den Vereinigten Staaten hergestellt und gebaut werden, nicht in Indien oder sonst wo. Wenn das nicht der Fall ist, muss Apple einen Zoll von mindestens 25% an die USA zahlen. Also Apple ist ja gerade dabei, die Produktion zu verlagern von China nach Indien, weil Indien natürlich eher wohlgesonnen ist in der westlichen Welt, was schon natürlich ganz schwierig ist und alle Zwischenstationen, auch die Rohstoffe, die man benötigt, die kommen trotzdem aus China, die werden dann nach Indien weitergegeben und es ist ungeheuer schwer, natürlich diese hochkomplexen Produkte da jetzt zu bauen und zu glauben, man könne das jetzt in die USA verlagern, ist ja, also man kann sagen, ja, das ist jetzt das Projekt für die nächsten 20 Jahre oder so, aber das zu glauben, man könnte das mal umstellen, das ist ja noch wesentlich schwerer als bei Mattel, ist ja sowieso illusorisch und das ist interessant, wie aggressiv also Trump hier eigentlich die industriellen Interessen nicht wahrnehmen will. Während ja Smoot Hawley durchaus Partikularinteressen bedienen wollte und dann nur die global agierten, dann ärgerte damit. Also wie jetzt ein Henry Ford, der dann damit nichts anfangen kann. Aber bei Trump hat man überhaupt nicht den Eindruck, dass er sich mit den Industriellen darüber austauscht.
Nee, und du hast es ja schon gesagt, für die Konsumenten sieht das auch nicht so richtig gut aus. Es gibt noch ein anderes schönes Zitat von Trump, der hatte kürzlich so ein Interview und da ging es auch ums Thema Inflation. Und dann sagte Trump, das sind Peanuts im Vergleich zu Energie. Und er erklärte dann, Energie macht 60% der Kosten aus. Wenn Sie mir erzählen, dass die Preise für Kinderwagen steigen, was meinen Sie damit? Ich sage, dass der Benzinpreis sinkt. Benzin ist tausendmal wichtiger als ein Kinderwagen irgendwo. So, also was Trump eigentlich sagt, ist mir doch völlig egal, dass alle anderen Artikel bis auf Energie gerade viel teurer werden, Kinderwagen, Eier, whatever. Ich mache einfach Energie durch Drill, Drill, Drill so billig, dass es alles andere ausgleicht. Also das ist quasi seine geniale Taktik, um die Konsumenten in den USA zu entlasten.
Ja, ist auch spannend. Aber ist ja die Energie in den USA recht billig, ne? Also die USA haben ja auch stark davon profitiert, uns sie viel teurer zu verkaufen. Auch gerade jetzt im Zuge des Krieges in der Ukraine, das waren ja auch dann Vorwürfe, die Macron öffentlich artikuliert hat. Warum müssen wir eigentlich den dreifachen Preis bezahlen, während das die Amerikaner nicht müssen?
Ja, und das soll jetzt nochmal deutlich, deutlich billiger werden in Zukunft. Von daher können wir, oder ich sag mal so, ich kann mich schon mal darauf freuen, wenn ich in den USA bin in ein paar Monaten, da werde ich ganz billige Energie verbrauchen können. Der Rest hingegen, naja.
Und im Auto wohnen am besten dann, ja.
Und im Auto wohnen, das stimmt, ist auch gut, denn die Mietpreise, die will man nicht dort auf sich nehmen.
Ja.
Jetzt sollten wir aber nicht die Kontinuitäten übersehen. Das wirkt jetzt alles ein bisschen verrückt, was der Trump da macht. Und es lässt sich leicht überspotten. Aber es gibt ja trotzdem große Kontinuitäten, zum Beispiel zwischen Trump und Biden. Und zwar ist es ja so, dass die Biden-Regierung die meisten von Trump in der ersten Amtszeit eingeführten Zölle beibehalten hat. Insbesondere auf chinesische Importe. Und diese Zölle, die Trump damals eingeführt hatte, die betrafen Waren im Wert von ca. 370 Milliarden US-Dollar pro Jahr und die blieben während Bidens Amtszeit größtenteils bestehen. Die Biden-Administration sprach dann gern von einem arbeiterzentrierten Handelsansatz, der darauf abzielte, amerikanische Arbeitsplätze zu schützen und unfaire Handelspraktiken Chinas zu bekämpfen. Das heißt, es ist eigentlich sehr ähnlich wie bei Trump, nur ein bisschen vornehmer ausgedrückt. Also die Behauptung lautet auch hier, Schutzzölle, um die USA vor der chinesischen Übermacht zu schützen. Die Biden-Regierung erhöhte dann im Mai 24 die Zölle auf bestimmte chinesische Produkte, auf E-Autos, Solarzellen, Halbleiter, Hafenkräne und medizinische Artikel.
Ja, und die EU hat ja da auch im Einklang mit Biden agiert. Es ist doch ganz interessant, wenn man dazu dann Branko Milanovic liest. Das ist ja eigentlich ein Experte für Ungleichheit, vor allem für Einkommensungleichheit. Aber wir werden gleich merken, dass das sehr wohl zusammengehört. Nämlich jemand, der über Ungleichheit nachdenkt, der denkt ja in Relation. Das ist ja ganz interessant. Also wie reich bin ich in Bezug auf meine Nachbarn oder in Bezug auf das Nachbarland? Und er hat einen neuen Blog-Eintrag geschrieben und da bezieht er sich erstmal positiv auf den Geostrategen John Mersheimer und sagt, ja, der hat das doch sehr gut herausgearbeitet, dass Staaten auf der internationalen Ebene eigentlich in einem Anarchismus sich befinden. Es gibt keine übergeordnete Instanz, ja, es gibt sowas wie die UN oder so, die ist aber in dem Sinne zahllos, keine übergeordnete Instanz, die alles regelt, sondern die stehen sich in Rivalität gegenüber und da entstehen dann solche Machtblöcke und all das. Und es geht also auf der internationalen Bühne darum, entsprechende Macht zu haben. Und Macht bedeutet also in Relation zu anderen mehr Macht zu haben. Es geht ja nicht darum, einfach nur Wohlstand zu haben, so an sich, sondern es geht ja darum, dass man in Relation zu anderen mehr Wohlstand hat oder mehr Wirtschaftsleistung, mehr Militär oder so. Also es geht ja immer um das Mehr. Und da schreibt Milanovic jetzt Folgendes. Und da richtet er sich vor allem gegen die neoliberalen und die neoklassischen Ökonomen. Die Unfähigkeit von Ökonomen, die aktuellen internationalen Wirtschaftsbeziehungen sinnvoll zu erörtern, wird schmerzlich deutlich in ihren zuweilen erbärmlichen Versuchen, der US-Führung Lektionen im Fach Wirtschaft zu erteilen, ohne dabei zu erkennen, dass die US-Führung sowohl unter Trump 1 und 2 als auch unter Biden keine Politik verfolgte, um die Situation der US-Verbraucher oder Arbeitnehmer zu verbessern, sondern um den Aufstieg Chinas zu bremsen und die globale Hegemonialstellung der USA zu erhalten. Mainstream-Ökonomen, sagt er dann weiter in diesem Text, würden immer nur Lose-Lose-Situation gerade erkennen. Sagen, was macht der Trump? Das hilft doch keinem. Apple ist sauer, Mattel ist sauer, die Verbraucher sind sauer. Was ist denn da los? Und da sagt er aber, das ist eine Lose-Lose-Situation nur dann, wenn man eine, sagen wir, Gleichung macht, bei der eine gewisse Nutzenfunktion einfach ausgeklammert wird.
Ja, oder sagen wir mal so, lose-lose ist es wahrscheinlich wirklich. Also es wird beiden Volkswirtschaften schaden. Die Frage ist halt, wem schadet es mehr? Also wenn es China mehr schadet als den USA, hat ja dann Amerika seine relative Position verbessert. Und das ist das, worauf er quasi hinweist, dass er sagt, wenn man über Ungleichheit nachdenkt, kann man nie nur über absolute Position nachdenken. Ja, die Leute interessieren sich nicht einfach nur für die Frage beim Thema Ungleichheit. Also jetzt auch zwischen einzelnen Personen gucken die Leute nie nach links und rechts und sagen, solange es mir gut geht, ist doch egal. Und wenn jemand anders 1000 Mal mehr hat, kann es mir ja wurscht sein, denn mir geht's ja schon gut. Sondern die Leute interessieren sich für Relationen. Und so ist es zwischen den Staaten auch. Die sagen jetzt nicht, ach, uns geht's doch gut, wo wir sind, sondern die sagen, oh, relativ zu uns verbessert sich China die ganze Zeit, die könnten aufstreben, die könnten zur neuen Supermacht werden, also muss man jetzt uns alle in eine Krise stürzen und hoffen, dass es die Chinesen stärker als uns trifft, dann haben wir wiederum unsere Position gegenüber China verbessert, obwohl wir uns absolut verschlechtert haben. So, und das ist quasi das, wo Milanovic sagt, diese Geopolitik, die verstehen Ökonomen nicht, die davon ausgehen, alle wollen immer nur Wirtschaftswachstum. Das ist der einzige Nutzen, den quasi ein Staat kennt. Und da schreibt er, simplizistische Ökonomen können das nicht nachvollziehen, weil ihr methodisches Instrumentarium fehlerhaft und veraltet ist. Es berücksichtigt nicht die Relativitäten, das heißt die Bedeutung, das Vergnügen oder den Nutzen, den wir als Individuen und noch mehr die Länder und ihre herrschenden Eliten daraus ziehen, reicher oder mächtiger als andere zu sein. Würden sie ein weiteres Argument in ihre Nutzenfunktionen aufnehmen, nämlich eben diese Relativität, sei es des eigenen Einkommens zum Einkommen einer anderen Person oder des eigenen Landes gegenüber einem anderen Land, hätten sie etwas Sinnvolles zu sagen.
Jetzt muss man sagen, interessante methodologische Betrachtung, ne?
Ich finde eigentlich gar nicht, ich finde, das liegt total auf der Hand.
Also es ist ja aber das macht es ja so interessant. Ja, aber das macht es ja so interessant, weil wir das nun jetzt in unseren Debatten, ob es um Bürgergeld geht oder um Superreiche oder so, natürlich die ganze Zeit in Relation denken, dass wir dann aber häufig, wenn wir in diesen Funktionen der Neoklassik unterwegs sind, das ausgeklammert haben. Also das ist schon erstaunlich, dass man das hier nochmal so deutlich liest und denkt, ja, genau so ist es.
Ja, und was ich aber interessant finde, ist ja, dass Milanovic trotzdem nicht so radikal ist, sozusagen, na dann weg mit der Neoklassik, sondern der sagt dann, die sollen ein anderes Argument noch in ihrer Nutzenfunktion aufnehmen. Also anstatt zu sagen, dass quasi diese ganzen Nutzenfunktionen vielleicht gar nicht so viel ausdrücken, wenn man damit alles Mögliche ausdrücken kann, ja, also dass das eigentlich überhaupt nichts mehr aussagt, sagt er dann trotzdem, das sollen die da mal aufnehmen. Das finde ich jetzt methodologisch ganz interessant, dass er eigentlich dann doch nicht so ganz traut, eigentlich zu sagen, diese Wissenschaft ist generell unwissenschaftlich, sondern dass er eigentlich dann nur so die Kritik hat, ja, die Modelle beinhalten noch nicht das Richtige, aber da ist noch gar keine so grundsätzliche Kritik an der Methodologie da. Aber grundsätzlich muss man ihm ja erstmal lassen, es ist bei ihm ein Verständnis dafür da, warum Trump das in dieser Form tut. Man kann natürlich immer noch drüber streiten, ist das wirklich ein adäquates Mittel? Da haben wir ja auch gesagt, wahrscheinlich
nicht. Das sieht
er
ja auch nicht so.
Genau.
Das sieht er ja auch nicht so.
Genau.
Er findet ja auch nicht, dass die Trump-Politik deshalb richtig ist, nur er hilft uns, sie zu verstehen. Und er ist ja auch jemand, der versucht natürlich jetzt nicht einfach zu sagen, die Neoklassik ist falsch, sondern er operiert natürlich auch aufgrund auch seiner empirischen Studien damit, wie zum Beispiel auch Menschen über Gleichheit und Ungleichheit nachdenken. Und er weiß ja zum Beispiel auch, dass Relationen so enorm wichtig sind, zum Beispiel für diese abgestiegene weiße Mittelschicht, die also gar nicht so radikal viel ärmer geworden ist, aber die in Relation plötzlich viel ärmer geworden ist und dass das natürlich politisch für sehr viel Reibungen sorgt. Das weiß er und dann kann er das relativ gut extrapolieren, um dann auch große geopolitische Strukturen zu erkennen.
Die Frage ist jetzt eben, ist das wirklich eine adäquate Politik zu dem Zweck, den Trump verfolgt? Aber immerhin wird der Zweck hier richtig benannt, weil die ganzen Ökonomen sagen dann ja, oh, der Trump ist verrückt, weil der holt ja gar nicht Jobs dadurch zurück ins Land oder das schadet der US-amerikanischen Wirtschaft. Und das stimmt auch alles, das haben wir schon vor ein paar Wochen gesagt. Wir haben aber ja auch schon gesagt, aber uns war ja trotzdem klar, dass es darum geht, die USA im Verhältnis zu China zu stärken. Und die einzige Frage, die sich natürlich stellt, ist, ist es erfolgsversprechend oder nicht? Naja, wahrscheinlich nicht. Es kann gut sein, dass Trump sogar damit an den Grundfesten des amerikanischen Imperialismus rüttelt, nämlich am Dollarmonopol, ja, an dieser Dollarhegemonie. Aber das ist dann eine andere Frage. Aber grundsätzlich hat Milanovic das da gut beschrieben. Und wenn Bill Clinton vor 3 Jahrzehnten sagte, it's the economy, stupid, müssen wir heute sagen, ist es die Politik, du Dummkopf.
Zum Schluss weisen wir noch auf ein paar Termine hin. Ich bin am 6.6. in Zürich. Dort wird der Film Bekenntnisse des Hochstaplers Thomas Mann gezeigt. Eine Doku-Fiktion und ich spreche dort mit dem Hauptdarsteller Sebastian Schneider über den Film. Am nächsten Tag, wenige Kilometer entfernt in Kilchberg, findet ein ganzer Tag zu Ehren von Thomas Mann statt und ich moderiere da mehrere Diskussionen über Werk und Leben. Unter anderem ist dann auch Elisabeth Bronfen dort. Und am 11.6. bin ich im Literaturforum im Brechthaus in Berlin und spreche mit dem Schriftsteller Franz Friedrich über den Roman Die toten Seelen.
Ja, und ich hingegen, ich bin am 28. Mai, also einem Tag, an dem diese Folge hier erscheint, bin ich in Würzburg. Dort werde ich sprechen über das Thema Kriegstüchtigkeit und auch über die Frage, was eigentlich die Gewerkschaften in dieser Situation tun sollten, tun können und vor allem das, was sie tatsächlich tun. Und ich bin dann auch noch am 11. Juni in Berlin. Ich diskutiere dort auch zum Thema Kriegstüchtigkeit und zwar mit Lukas Meisner, der ein Buch geschrieben hat über linke Medienkritik. Und auch das wird sicherlich interessant. Auch dazu findet ihr die Links in der Episodenbeschreibung.
Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!